So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des T3AC2 Podcast. Wolfo schaltet sich gleich dazu, aber wir wollen erstmal gebührend unseren Sieger der Home Gym Challenge 2021 küren. Und zwar ist das Patrick Willmann und ich bin mal gespannt. Patrick hat mir jetzt seine Nummer gegeben. Ich versuche ihn jetzt mal anzurufen und live dazu zu schalten. Mal sehen, ob das klappt. Es klingelt schon mal.
Willmann, Patrick hier.
Servus, Patrick, Thomas hier.
So, jetzt. Hi.
Hi, wie geht's dir?
Tipptopp, bisschen aufgeregt, aber sonst.
Ja, du bist von der Couch aus jetzt sofort live im Podcast. Das haben okay. Nicht viele geschafft.
Nee, definitiv nicht.
Also, herzlich willkommen und vor allem herzlichen Glückwunsch zum Sieg des besten Home Gyms. Ich habe gerade doch noch Wolfo erreicht und er lässt dich ganz lieb grüßen. Wir sind beide sehr beeindruckt und Wolfgang ist sehr großer Fan von deines Gyms und gönn dir den Sieg von ganzem Herzen. Ein paar Fragen. Patrick, wo wohnst du und wie lange gibt es das Gym schon?
Also ich komme aus dem Hochschwarzwald. Das Dorf, wo ich herkomme, nennt sich Eifenbach. Für die Insider, die sich ein bisschen im Schwarzwald auskennen. Das Gym gibt es jetzt seit gut 2,5, 3 Jahren. Hat aber angefangen, dass ich mir eigentlich nur so mein Rudergerät gekauft habe, meine Langhantel, meine Kurzhantel dazu. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, ich habe ja den Platz, habe ich mir das wirklich mit Matten, mit Rack, mit
Also die Erkenntnis, dass du ja Platz hast, kam verhältnismäßig spät, weil du hast ja unheimlich viel Platz. Also wie groß ist das Gym?
Also flächenmäßig 30 Quadratmeter.
Okay, das geht. Da hast du gut mit Weitwinkel fotografiert.
Genau.
Ja.
Und die Höhe, Deckenhöhe sind so 3,5 Meter.
Ja, das ist halt geil. Ja. Was steht alles drin in deinem Gym? Ganz kurz.
Wie bitte?
Was steht alles drin in deinem Gym? Ganz kurz.
Ganz kurz. Also ein Rack mit einer Langhantel, auf der ich 170 Kilo mit Bumperplates habe. Ein GHD, ein Rudergerät, ein Assaultbike, eine Box. Kurzhanteln 10, 15, 22,5 Kilo, Kettlebells 24 Kilo und nochmal eine 32 Kilo, Sandbags mit 45 und 70 Kilo, Ringe habe ich noch, eine Pull-Up-Stange.
Den Ski-Erg habe ich noch gesehen?
Genau, den Ski-Erg noch. Genau.
Und du hast den GHD 1 von Rogue, ne? Nicht den 2er.
Genau.
Bewusst für den entschieden oder schon einfach so lange bestellt, dass es den 2er noch nicht gab?
Da kam ein bisschen der Sparfuchs aus mir raus. Ich wollte dann doch die 300-400 Euro einfach sparen. Aber für mich, beziehungsweise für meine Kollegen, die ungefähr die gleiche Größe haben wie ich, können wir uns das einmal einstellen und dann ist das perfekt. Aber also ausreichend für die ganzen Übungen.
Ich habe den GHD 2 und der ist nicht so gut längenverstellbar, glaube ich, wie der 1er. Deswegen habe ich gedacht, du bist vielleicht, also du kannst ihn ja über die gesamte Länge des Gerätes einstellen, richtig?
Genau.
Und das geht ja beim 2er nicht. Und deswegen muss ich sagen, ich hätte mir jetzt rückblickend auch lieber den 1er gekauft und habe gedacht, dass du das vielleicht bewusst gemacht hast. Auf jeden Fall hast du die bessere Kaufentscheidung getroffen als ich.
Okay, da hatte ich Glück, ja.
Geil. Ganz kurz, mit wie vielen Leuten trainierst du, wie oft trainierst du und was ist so dein Trainings, was trainierst du am meisten?
Also der Hauptfokus steht bei mir auf CrossFit. Ich war mal im Ausland, in den USA für 2, 3 Jahre. Dort habe ich das quasi kennengelernt und deswegen habe ich mir das zu Hause ein bisschen aufgebaut und weil es hier bei mir in der Gegend kein CrossFit gibt, ergab sich das Ganze. Ich trainiere so circa 4-mal die Woche im CrossFit-Bereich, vielleicht noch einmal so eine Cardio-Einheit, mal joggen gehen oder Fahrrad fahren, das ist nach Luft und Laune. Und eben, ich habe 2 Kumpels, die einer, das ist ein Oberliga-Fußballer, der hat sich ein bisschen länger auf die Maxkraft ein bisschen fokussieren wollen, da helfe ich ihm mit dabei. Dann mein Cousin.
Du darfst gerne Namen nennen und grüßen.
Okay, das wäre Stefan Ohnmacht, der war selber bei dir auch schon mal in Therapie für einmal. Stefan, servus, hi, ich hoffe, du hasst mich nicht, wenn ich dich jetzt schon erwähne im Podcast. mein Cousin, das ist Stefan Schmid. Eben dem bringe ich gerade alles ein bisschen wegen bei im CrossFit, das ist ein Beginner, macht aber mega Spaß, da fühle ich mich jetzt auch wieder wegen so wie so ein Coach und meine Freundin, die Lena Ahlinger, das Cardio-Ungeheuer, die macht mit mir alles, was wegen auf die Pumpe geht.
Cool, sehr gut. Ja. Also unfassbar schönes Gym. Ich glaube, der Unique Selling Point oder das schöne Alleinstellungsmerkmal, weswegen du auch zurecht gewonnen hast, ist einfach diese wahnsinnige Garagenatmosphäre, diese Scheunenatmosphäre mit den hohen Decken, hell draußen, luftig, schön viel Platz. Also unheimlich gelungenes Gym. Herzlichen Glückwunsch auch von Wolfgang, wie gesagt. Und genau, kleines Geschenkpaket kommt. Gegrüßt hast du. Hast du noch einen Wunsch, den du äußern möchtest? Möchtest du Wolfgang noch irgendwas sagen?
Wolfo, ich grüße dich auch aus dem Schwarzwald. Sind ja beides Leute aus Baden-Württemberg. Und
Allah Horsch,
Glückwünsche.
Habe ich gehört.
Und ja, alles Gute, mega Podcast. Ja, bisschen sprachlos, finde ich ganz.
Geil, super Patrick. Also, vielen Dank, weiter trainieren und nächstes Jahr vielleicht als Titelverteidiger wieder teilnehmen.
Auf jeden Fall.
Schön, dass du teilgenommen hast.
Ja, und Bescheid geben und dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
Alles klar, so machen wir es. Vielen Dank, Patrick, und alles Gute. Bis dann. Ciao.
Alles klar. Ciao, vielen Dank nochmal.
Thomas, grüß dich.
Wolfgang, schön, dass du da bist. Wie hat dir gerade das Intro mit Patrick gefallen, der das Gym gewonnen hat? Das unsere Home Gym Challenge gewonnen hat.
Der erste Sieger der Home Gym Challenge.
Ja. Es werden wahrscheinlich noch viele folgen. Mal sehen, ob er nächstes Jahr als Titelverteidiger das ganze Ding noch halten kann. Ich bin in diversen, oder wir haben auch mal drüber geredet, ne? Es gibt ja diverse auch Home Gym Gruppen, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Und was da teilweise geboten wird, ist ja wirklich absurd, ne?
Yep. Ja. Auch davon gehört, es gibt wohl so eine Facebook-Gruppe Home Gym Deutschland, wo du teilweise Home Gyms hast mit einer Ausstattung. Wenn die dann auch noch genutzt werden, doppeltes Plus.
Das ist absurd. Also ich habe, eigentlich müsstest du aus Gründen der Bespaßung da mal beitreten. Oh, okay, aha. Ich sehe gerade, Wolfgang trinkt irgendwas in einer Farbe, die ich noch nicht gesehen habe. Aber guck mal, ich bin perfekt vorbereitet. Ich habe gerade noch trainiert, weil ich mache jetzt erst den anderen Punkt fertig. Ich verliere mich immer in Aussagen.
Was ist das für eine Farbe?
Pass auf, Wolfgang, ganz kurz. Ich muss meinen Faden finden. Du solltest da beitreten aus Gründen der Bespaßung. Da sind Videos von Leuten, die zeigen ihr Home Gym, die haben zwei verschiedene Arten von Beinpressen, Latzug, Ruderzug, die haben Cable Cross, die haben Kurzhantel von 1 bis 45 Kilo, Langhantel, Footballbar, SZ-Stange, Trapbar, die haben alles in einem Surrounding mit mehreren Räumen und die gehen dann da durch und zeigen das und denkst, das kann nicht dein Ernst sein. Und am Ende sagen sie, da ist ein geiler Satz gefallen, ersetzt kein Studio, aber man kann ordentlich trainieren. Ja. So, ich habe auch gerade trainiert, Wolfgang. Und deswegen habe ich hier meinen leckeren Shake, wieder mein Bärenshake. Und weil ich gedacht habe, ich dehydriere bestimmt, habe ich hier noch das leckere Blutorange YPSI-Zeug.
Das ist die alte Limited Edition, oder?
Die alte Limited Edition? Ist die schon ausverkauft jetzt? Nee. Wahrscheinlich ist sie ausverkauft, oder?
Nee, noch ein bisschen was übrig.
Ja, aber du musst überlegen, der Podcast kommt ja erst in 2 Wochen raus. Weil, aus privaten Gründen.
Ja.
Und deswegen,
Nee, so knapp plane ich nicht. Wenn was Limited Edition ist, haben wir genug für 2-3 Monate.
Aber warum, Wolfgang? Sommer ist ja eh rum. Brauchen wir keine Sommer Edition mehr.
Oh, wir haben ja mehrere Limited Editions dieses Jahr geplant.
Was hast du denn da gerade in der Hand?
Was ist für eine Farbe?
Das ist die Farbe des Genitalsbereichs von Donatello.
Das ist Hulkgrün.
Das ist Ninja Turtle Grün.
Magst du Waldmeister, Thomas?
Ja, ich liebe Waldmeister.
Prost.
Jetzt sag nicht, dass es bald ein Amino-Elektrolyt mit Waldmeister-Geschmack gibt, Wolfgang.
Ist noch nicht online, aber ist heute angekommen.
Das heißt, erkennst du noch, hattest du früher auch so
Wasser
in der Straße? Bei mir in der Straße ist immer so ein Eismann vorbeigefahren gekommen, hat angehalten, hat mit so einer Bimmel gebimmelt, wie so der Rattenfänger von Hameln sind wir dann da alle angerannt gekommen. Erstmal mussten wir dann zur Mama irgendwie 2 Mark abcashen, dann raus und gucken, dass du in der Schlange nicht ganz hinten stehst. Und da gab es immer Himmelblau. Ich weiß nicht, ob du die Eissorte kennst. Kennst du Himmelblau?
Nee, kenne ich nicht, aber es hört sich an wie Schlumpfeis. Das gab es bei uns.
Ja, wahrscheinlich ist es das Gleiche. Es ist einfach ja, knallblau und den Geschmack müsstest du noch bringen, Wolfgang.
Das ist eine gute Idee. Ich speichere es im Hinterkopf ab.
Was kommt noch für, wann kommt hier Ninja Turtle Grün?
Die nächsten Tage. Ich denke, morgen früh komme ich dazu. Dann gibt's Waldmeister. Waldmeister ist ja ein Schwarz-Weiß-Geschmack. Ich bin ja kein großer Waldmeister-Fan. Deswegen war ich am Anfang auch kein Befürworter der Idee. Die Umsetzung ist aber so schön, dass es selbst mir schmeckt. Und da natürlich gibt es die Fans des Waldmeister. Deswegen dachte ich, machen wir mal eine kleine Limited Edition, eine Runde. Melone kommt danach noch.
Oh, Melone bin ich mega. Großer Fan.
Ja. Da freue ich mich drauf. Blutorange kommt sehr gut an.
Ja, klar. Also Blutorange ist auch ein Brett. Das wundert mich nicht, dass das ankommt, weil wer das probiert hat, will ungern nochmal was anderes trinken. Blutorange ist richtig geil. Schön mit Eiswürfeln. Du bist übrigens, du kriegst Nachahmer, ne? Hast du gesehen, du wurdest verlinkt von jemandem, der jetzt auch eine Eismaschine im Gym hat.
Shoutout an Eugen. Mhm.
Richtig kontraproduktiv, dass wir hier beide an unseren Shakes nuckeln. Wolfgang, wie geht's dir? Vor 2 Tagen haben wir uns schon gesprochen. Das heißt, die Frage, ob in der Zwischenzeit irgendwas Weltbewegendes passiert ist, erübrigt sich. Außer es ist was passiert.
Deutschland ist nicht mehr bei der EM.
Oh.
Ist kein Spoiler.
Ja, stimmt. Das ist jetzt für alle so, ist ja schon 2 Wochen her. Aber auch zu Recht. Und da muss ich sagen, ich habe die erste Halbzeit bin ich eingeschlafen. Sorry, Leute, ich war wirklich müde. Und ich habe so ein Gefühl für Tore in mir und habe dann mit Jonas und Felix geguckt und habe dann genau gesagt, ich habe geguckt und habe ich gemerkt, jetzt passiert. Dann habe ich gesagt, Jonas, pass auf, jetzt passiert's. Und genau da ist das erste Tor passiert. Dann habe ich gesagt, die schießen noch eins, die Engländer, weil wir es verdient haben. Wir haben leider, also wirklich, die deutsche Nationalmannschaft ist der simpelste gemeinsame Fußballnenner und er holt mich auch ab, aber das war wirklich verdient. War ich ein bisschen schade? Hast du es geguckt, das Spiel?
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kam kurz nach 8 von der Arbeit, dachte, das Spiel ist um 9.
Okay.
Und da wurde dann aber direkt mal aufgeklärt, dass das Spiel schon vorbei ist und die Deutschen raus sind. Da habe ich mir so ein bisschen Kommentare durchgelesen und das war's dann.
Also Jogi hat ungünstigerweise mal wieder so einen kleinen Nasen-Zungen-Rubbler gehabt. Und aber das ist halt so und das ist auch völlig okay. Spaß beiseite. Was ich wirklich schade fand, war die Fragen, die ihm danach im Interview gestellt wurden. Weil ich meine, er hat jetzt am Ende nicht wirklich mehr krass performt mit der Nationalmannschaft, aber er hat immerhin den Weltmeistertitel geholt und er hat ja wirklich große Titel vollbracht und Leistungen gebracht. Und dann hat man aber, also die Kommentatorin, die neben Bastian Schweinsteiger stand, ich weiß nicht, wer das war, hat ungünstige Fragen gestellt. Also eine Frage war, ja, Herr Löw, Ende gut, alles gut, oder wie sagt man jetzt?
Ja, ich denke, das ging sehr unglücklich für ihn aus. Ich habe nur einen Punkt, den er mehrfach in verschiedenen Formen gesagt hat, ist, dass die Mannschaft noch nicht reif wäre, wo ich mich direkt zurückerinnert habe. Vor einem guten halben Jahr hat ein anderer Trainer das über seine Mannschaft gesagt und das war Frank Lampard über Chelsea. Dann wurde der Trainer gewechselt, dann kam Thomas Tuchel und was kam dann? Die beste Rückrunde
aber das in langer war Zeit. War ach doch, stimmt, du hast recht. Sorry.
Und dann ja. Champions League. Ja, so dieses, die Mannschaft ist noch nicht reif, ist ein bisschen, vielleicht eine etwas unglückliche Aussage, vor allem in dem Kontext, Lampard exakt das Gleiche gesagt hat vor einem guten halben Jahr. Und daraufhin hat Chelsea mit einem anderen Trainer, dementsprechend anderer Führung, gut aufgeräumt.
100%. Also ich würde Jogi gönnen, dass man ihn nochmal gebührend verabschiedet. Und auch nochmal irgendwie die Möglichkeit gibt, sich, er war so ein bisschen über dem Zenit, muss man sagen, aber dass man ihm auch nochmal die Chance gibt, sich irgendwie standesgemäß zu verabschieden. Dann hat man ihn noch gefragt, also wie kannst du nach dem Ausscheiden gegen England fragen, Herr Löw, Ende gut, alles gut. Also da hätte er noch irgendwie, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das hätte ja noch besser gepasst. Und dann hat man ihn noch gefragt, ja, Herr Löw, bereuen Sie irgendwas? Und dann hat Jogi Löw gesagt, was? So, ja, ob sie irgendwas bereuen. So, hä, was ist denn das für eine Frage, ey? Der ist gerade ausgeschieden mit der Nationalmannschaft. Aber gut. Wolfgang, wie geht's dir sonst?
Sehr gut.
Hast du trainiert heute? Was hast du trainiert?
Jiu-Jitsu. 1,5 Stunden von 3:45 bis 10:50.
3:45, Wolfgang? Ja. Arbeit ist nur sporadisch, oder?
Ja, ein bisschen. Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 15 Uhr. Ja. Ich folge deinem Beispiel mit 3 Stunden Mittagspause.
Schön ins Remo. Lecker. Heute gab es lecker Remo. Heute gab es schönen Lachs mit Erbsen und Bratkartoffeln. Und als wir da waren, hast du auch Erbsen bestellt. Was hältst du persönlich von Erbsen?
Wir haben Erbsen bestellt, aber es kamen nie Erbsen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, ich habe extra noch nachgefragt, wie es mit den Erbsen aussieht, aber die Erbsen kamen nie.
Ja doch, er hat ja gesagt, die kommen gleich. Vielleicht sind wir nur zu früh gegangen. Weißt du, man muss ja auch immer als erstes vor seinem eigenen Haus kehren, bevor man bei den anderen sucht.
Okay.
Vielleicht sind wir nach 1,5 oder 1,75 Stunden zu enthusiastisch aufgestanden und die wären noch gekommen, Wolfgang.
Auf jeden Fall, mein Remo-Besuch, ich war sehr positiv überrascht.
Wirklich?
Ja. Das Essen war gut. Mhm. Auch sehr rustikales Ambiente.
Ja, das ist ja, das Lustige ist der gemeinsame Nenner in Darmstadt zwischen dem Handwerker und dem Multimillionär. Und die treffen sich alle da und dann gucken sie alle Fußball und der eine grüßt den anderen. Das ist wirklich eine, es ist so eine eigene Dynamik, die ich so in noch keinem anderen Restaurant gesehen habe. Aber das gibt seit 45 Jahren, 50 Jahren. Das hat jetzt zum ersten Mal einen kleinen Umbau erlebt. Ansonsten sind die Kellner wahrscheinlich auch, die sind schon seit 45 Jahren da. Im Ernst. Und sehr freundlich, kann man nur sagen. Schön, dass wir das erstmal. Aber ist mir letztens aufgefallen, die Erbsen kamen nicht, ne?
Mir ist gar nicht aufgefallen, bis du es jetzt gerade gesagt hast, wegen den Erbsen. Und ich erinnere mich noch, dann denke ich, Moment, da waren keine Erbsen.
Aber wir haben sie bezahlt, davon kannst du ausgehen. Was hältst du von Erbsen?
Oh, ich bin ein großer Fan. Erbsen ist so ein bisschen der Hybrid aus Gemüse und Stärke. Das ist ja genau genommen eine Hülsenfrucht. Und dafür, dass es kein Gemüse ist, hat es natürlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate, aber oder jedoch in Relation zu Stärkequellen weniger Kohlenhydrate. Ich bin ein großer Fan von Erbsenpüree, so als Alternative zu einem klassischen Kartoffelpüree. Erbsenpüree ist schnell gemacht.
Also ein bisschen. Wie würdest du es zubereiten?
Schalotten klein schneiden, bisschen Speck klein schneiden, das in Butter anrösten, bis der Speck schön knusprig ist, so kleine Würfelchen und die Schalotten glasig. Dann die Hälfte der Erbsen rein, das so ein bisschen durchrühren, Schuss Brühe drauf und das so kurz ziehen lassen, bis es lauwarm ist. Alles in Mixer und das dann mit den Schalotten und dem Speck komplett flach rühren, zurück in den Topf und dann die andere Hälfte der Erbsen drauf und die andere Hälfte dann verstampfen. So hast du diese Mischung aus noch diesen kleinen Erbsenstückchen, wo du was Festes hast mit Biss, aber gleichzeitig diese cremige Basis, wo dann die Schalotten und der Pancetta oder Speck, was du nehmen willst, so ein bisschen guten Geschmack geben. Ein bisschen Salz drüber. Super für Steak.
Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Es wäre eine geile Unterkategorie. Sowas wie Wraps Decoded wäre T3AC2. Gekocht bei Volvo. Und das noch unterspielt mit so einer kleinen Jingle-Melodie. Vielleicht bastel ich das und spiele das dann immer ein, wenn du anfängst, über das Essen zu reden. Das wäre doch geil, oder?
Ja.
Ich bin hier so ein bisschen, auch noch, ich tüftel noch so ein bisschen. Also wenn ihr Vorschläge habt für Kategorien, Themen und alles Weitere, es soll ja ein interaktiver Podcast sein, immer gerne her damit.
Thomas.
Ich bin sehr gespannt. Warte ganz kurz. Hat Hamza eine Frage für mich? Daran zweifle ich, dass du eine unheimlich schwierige Frage für mich hast. Hast du mir schon letzte Woche angekündigt, beziehungsweise am Montag.
Ja.
Ja?
Soll ich sie stellen? Jetzt schon?
Nee, aber du wolltest gerade anfangen. Ich dachte, jetzt kommt die unheimlich schwierige Frage.
Nee, so weit waren wir noch nicht. Meine Frage war, Thomas, wie oft kochst du die Woche selbst?
Ich habe heute Beine trainiert und ich hätte nicht gedacht, dass ich... Ich koche selber gar nicht. Gar nicht, wirklich. Hätte ich gewusst, wie oft ich meine Küche benutze, hätte ich da eine Sitzecke hingebaut. Okay. Den Kühlschrank hätte ich behalten, einen Mixer, gute Kaffeemaschine, aber ich koche selber gar nicht. Weil aber du brauchst überhaupt jetzt nicht die Moralkeule schwingen, Wolfo, weil...
Habe ich nicht.
Du bist... Was sagst du?
Habe ich nicht.
Okay, nee, aber bevor du anfängst, nehme ich dir direkt Wind aus den Segeln, weil du bist ein Freund der Effektivität und hast dich für diese Frisur entschieden, obwohl dir die 70er-Jahre-Matte extrem gut geschmeichelt hat, ja, damit du mehr Zeit hast, Bücher zu lesen. So, und wenn ich jetzt anfange zu kochen, ist das das Unproduktivste und Unwirtschaftlichste, was ich in irgendeiner Form tun könnte, weswegen ich mich einfach für die gute alte Gastronomie entschieden habe.
Zu kochen würde deinen Horizont erweitern. selbst wenn du nicht kochst, du kochst nicht primär aus Gründen der Zeiteffizienz oder der Opportunitätskosten.
Naja, also wie oft kochst du unter der Woche selber, wie oft wirst du daheim bekocht?
Zum aktuellen Zeitpunkt werde ich eigentlich nie bekocht, sondern es ist so, dass quasi unter der Woche das Ganze mehr von Aufwärmen lebt. Also am Wochenende koche ich und dann oftmals so 3, 4, 5 Portionen und davon friere ich dann alle bis auf eine ein. Und Frühstück koche ich jeden Tag, wenn man das als Kochen bezeichnen kann. Mittagessen bin ich sehr, sehr froh, dass die Gastronomie in Stuttgart wieder offen hat. Shoutout an der Stelle ans Künstlerhaus, ist direkt um die Ecke vom YPSI. Jeder, der dort war, es ist zum einen schönster Außenbereich in Stuttgart und zum anderen in der Stuttgarter Innenstadt definitiv mein Nummer 1 an Essen und auch sehr cooles Team. Da gehe ich sehr gern hin. Viele, die schon bei Seminaren waren auch im letzten Jahr schon. Bin ich froh drüber. Das heißt Mittagessen, Künstlerhaus.
Wirklich fantastisch gutes Essen. Ich habe noch nie in meinem Leben so gut Schwein gegessen. Da war ich ja so ein bisschen picky und ich habe da, was habe ich gegessen?
Stauferico ist es quasi, Iberico-Schwein. Das in Staufen aufgezogen wird, was nur ein Stückchen außerhalb von Stuttgart ist, quasi regional.
Ja. Auch sehr gute Weine, wir haben da guten Wein getrunken. Also absolut empfehlenswert, das stimmt.
Und dann abends. Aber
jetzt hast du gesagt, ja okay, bitte.
Ist dann quasi Aufwärmen vom Wochenende.
Aber ich wollte gerade fragen, du hast gesagt, du kochst irgendwie 5 oder 6 Gerichte. Das eine isst du sofort und den Rest haust du auf. Aber das würde ja implizieren, dass du eine Woche lang jeden Abend das Gleiche isst, oder nicht?
Was ich mache, ich koche mehrere Portionen. Also Beispiel heute Abend gibt es Butter Chicken. Das heißt, was ich gemacht habe, das Butter Chicken ist auch jetzt schon 3, 4 Wochen alt. Was ich mache, ich koche die Soße und vakuumiere dann die Soße und friere die ein. Das heißt, wenn ich heute Abend nach Hause komme, die Soße ist schon aufgetaut. Alles, was ich machen muss, ist die Soße aufwärmen. Dann schneide ich Hühnchenbrust in feine Streifen, werfe die in die heiße Soße. Das zieht dann 5 Minuten. Und Topf Reis, der kocht nebenher. Fertig. Das heißt, oder sowas zum Beispiel gestern Abend gab es Pulled Beef. Vor 2 Wochen habe ich das gekocht. Da habe ich aus 4 Kilo Rind, aus 2 Kilo Rind und 2 Kilo Ochsenbacke, habe ich Pulled Beef gemacht. Und aus den 4 Kilo habe ich einfach 8 Portionen gemacht. Und eine direkt gegessen, den Rest eingefroren.
Du hast dann schon 4 Ochsen bei dir daheim?
Ja.
Die du dann zerlegst?
Im Garten.
Ja, ich habe gerade überlegt, du hast mir irgendwann mal erzählt, wann du angefangen hast mit Kochen. Das war auch relativ spät, oder? Wann hast du angefangen, dich wirklich für Kochen zu interessieren?
Dass ich mich wirklich für das Handwerk begeistert habe. Also dafür, wie stark ich mich mit Ernährung auseinandersetze, habe ich grundsätzlich immer für Essen interessiert, gewisse Dinge, also kochen, mal einen Gulasch zu kochen, klar, oder mal ein Chili zu kochen oder mal ein Steak zu braten, das habe ich schon immer, seit ich alleine wohne, mehr als zuvor. Aber dass ich mich wirklich mit dem Handwerk und dem technischen Aspekt des Kochens auseinandergesetzt habe, würde ich sagen, 1,5 Jahre, definitiv ein Corona-Baby.
Aber da bist du so ein Nerd wie mit allem.
Ja.
Und das liebe ich auch an dir. Mein kleiner Wolfo, ey. Wenn du dich reinfuchst, dann aber mit beiden Knien, ne?
Ja, und da bin ich, da verliere ich mich auch komplett drin. Das ist dann so ein Fuchsbau, wo ich mit großer Begeisterung dann auch die letzte Woche war ja die Folge mit Hubertus. Und Hubertus ist da. Das erste Mal.
Die ist ja noch zwischengeschaltet. Vor
uns.
Dann sind wir sogar. Dann hätten wir uns aber wirklich den Deutschlandteil sparen können. Also da wirklich entschuldigen an alle Zuhörer, dass wir euch mit dem Scheiß jetzt noch voll labern.
Hubertus ist dann noch tiefer drin und ich muss sagen, seine Bücher, dadurch, dass immer die technische Komponente drin ist, waren definitiv einer der, der Anstoßpunkte, die mich da tief rein, ob jetzt Sous Vide, ob jetzt Langzeitgaren, ob ne, und so weiter. Ich experimentiere gern und ich bin regelmäßig, natürlich geht hier und da mal was schief, aber regelmäßig bin ich sehr positiv über begeistert, über was man denn zu Hause machen kann. Also auch mittlerweile, also, ich koche besser als in 98% der Restaurants in Stuttgart. Punkt.
Aber zu 98%. Ich war ja eingeladen bei dir, du hast mich bekocht. Wahnsinn, wirklich. Und ich fand auch, was mir gut gefallen hat, war diese Lockerheit, mit der du gekocht hast. Ne? Standst da so ein bisschen, geshakert mit den Gästen, ne? Hier ein Schnitt, da ein Schnitt, da noch ein Süßchen und auf einmal hatten wir da vier Gänge à la Bonheur. Groß beeindruckt hast du mich mit deiner Vorspeise, die ja eigentlich sehr simpel ist, aber dann doch sehr gut geschmeckt hat. Was war das? Das war irgendwie Lachs-Tatar auf mit Avocado-Herz.
Ja, Avocado.
Und auch fantastisch war dein Dessert. Das war diese, da war ich großer Fan von, weil ich sehr skeptisch war am Anfang. Was war das?
Das war Sous Vide gegarte Ananas, mariniert 2 Tage und dann quasi aus dem Sud ein Karamellsüßchen zusammengekocht.
Lecker Karamellsüßchen, Wolfo. Ja, das hat gemundet, das war richtig gut. Ja. Gut. Dann spielen wir nochmal den Jingle jetzt eigentlich ab, alle im Kopf. Und dann geht's jetzt weiter. Wolfgang, ich hätte 2 Themen vorbereitet. Also ich hätte gerne ein Thema und dann gehen wir vielleicht nochmal auf die Heranführung der Grundübungen ein. Ich würde mit dir gerne über das Thema Übertraining reden.
Oh. Klar.
Und zwar, Übertraining kennt jeder, beziehungsweise die Begrifflichkeit kennt jeder und man glaubt aber, glaube ich, häufig nicht, dass es einen selber treffen kann, weil Übertraining assoziiert man mit professionellem Hochleistungssport und viel zu viel Training. Aber Übertraining kann am Ende des Tages jeden treffen, auch den Hobby- und Freizeitsportler. Viele Leute gehen extrem ambitioniert ihren Freizeitsport an, sei es Joggen, Fitness oder Triathlon, whatever. Und da werden die Umfänge relativ groß, die Intensitäten werden hoch und dann kann sich auch der gemeine Hobbysportler wirklich über das Thema Übertraining Gedanken machen. Was fällt dir zu diesem Thema ein?
Es gibt sehr, sehr viele Mythen zum Thema Übertraining und Hobbysportler, wie du schon sagst, sind häufiger im Übertraining, als sie vermuten. Was oftmals nicht daran liegt, dass sie zu viel trainieren absolut, sondern sie trainieren zu viel in Relation zu ihrer Regeneration. Also es gibt Personen, 4 Trainingseinheiten die Woche führt bei denen zu Übertraining.
Auf 100%. Also ich glaube, dass der Punkt, den du gerade gesagt hast, der vielleicht sogar einer der essentiellsten ist, die Belastung im Verhältnis zur Regeneration. Und vielleicht sollten wir auch erstmal die Begrifflichkeiten klären oder vielleicht auch gewisse Synonyme dafür einführen, weil Training kann man mit synonymisieren mit der Begrifflichkeit Stress. Also du applizierst durch Training quasi Stress auf deinen Körper. Mhm. Und dein Körper oder jeder Körper erfährt auch im Alltag Stress. Sei es durch Beruf, Familie, whatever. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Grundpegel an Stress. Und wenn wir dann noch zusätzlichen Stress applizieren, steigt unser Stresslevel und damit auch die gängigen Stresshormone. Was sind die gängigsten Stresshormone, die hochgehen, wenn du zu viel trainierst, Wolfgang?
Das primäre Hormon ist Cortisol.
Cortisol bewirkt was? Für die Zuhörer nochmal.
Cortisol macht eine ganze Reihe von Dingen, aber im Kontext des Krafttrainings aus Sicht des Übertrainings ist es das Hormon, das Regeneration unterbindet, weil es katabol, also abbauend in Natur ist, während Regeneration ein primär anaboler Prozess ist. Das heißt, je mehr Cortisol du ausschüttest, desto kataboler bist du, also desto mehr abbauende Prozesse laufen und katabol, anabol, also Aufbau und Abbauen ist kein Schwarz-Weiß, sondern das ist viel Grau. Je mehr Cortisol du produzierst, desto weniger regenerierst du. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu wenig schläfst oder einen Alltag hast, wo du nicht mal körperlich so gestresst bist, sondern einfach viele Entscheidungen treffen musst, das ist einer der unterschätzten Stressfaktoren, dann kostet es dich quasi Regeneration. Denn das Cortisol, das du ausschüttest, verschiebt diese Skala mehr Richtung Katabol und dementsprechend kostet sich Regeneration.
Ja, und das ist sehr spannend. Ich beobachte das bei mir selber. Wenn ich gut drin bin im Training und auch motiviert bin im Training, neige ich auch dazu, 4-5 Einheiten die Woche zu trainieren. Und ich merke, dass ich dann irgendwann kippt es und ich habe, wenn ich mich optisch betrachte, das Gefühl, ich nehme eher ab. Mhm. Also ich stehe auf einmal dünner da, ich baue eher so ein leichtes Bauchfett auf, aber die Schultern, die Arme und auch so diese Voluminosität, ne, dieses muskuläre Volumen, das wird weniger. Und heute bin ich so weit, dass ich diese Prozesse verstehe und auch verstehe, dass jetzt Cortisol quasi die Katabolenprozesse aktiviert oder fördert. Und früher habe ich gemerkt, so, oh fuck, ey, ich werde dünn, scheiße, ich muss wieder ins Gym und trainieren. Und das hat aber genau das Gegenteil bewirkt. Ne? Heute merke ich, okay, ich habe auch zum Beispiel gemerkt, ich höre deutlich mehr auf meinen Körper. Das ist auch was ich durch Gespräche mit meiner Freundin deutlich eruiert habe, die auch viele Seminare bei dir besucht hat, die auch sagt, ey, wie fühlst du dich? Hast du noch Muskelkater? Ja, dann ist vielleicht heute nicht der Tag zum Trainieren. Auch wenn das zeitlich manchmal perfekt passt, du hast Zeit, du hast Bock, vielleicht ist dein bester Kumpel, ist gerade in der Gegend, hat auch Bock zu trainieren, aber wenn ich mich nicht so fühle oder wenn ich nicht 100% fit bin, dann macht es häufig keinen Sinn zu trainieren. Und früher hätte ich gesagt, okay, passt zeitlich, ich habe Bock, dann wird trainiert. Und das ist ein riesiges Problem, dass man lange braucht, um da auf seinen Körper zu hören. Ne? Ja. Und es gibt dieses alte Sprichwort, eine Trainingseinheit macht dich nicht besser, aber eine Trainingseinheit kann dich die Medaille kosten. Ja, weil wenn du einfach zu lange in diesem Stress drin bist, dann wirkt sich das brutal negativ aus.
Ja, und da gibt es gerade mit der Medaillekosten, da gibt es mehr Beispiele, die durch Übertraining eine Medaille verloren haben, als die durch Übertraining oder durch mehr Training eine Medaille gewonnen haben.
Und das ist ja auch die große Kunst als Trainer, dieses Peaken. Ne? Ja. Ich habe jetzt gerade gehen bei mir in der Praxis täglich Olympioniken ein, die sich jetzt, oder ja gut, also ihr hört die Folge jetzt in 3 Wochen, jetzt werden sie schon bei Olympia sein. Wir sind jetzt so eine Woche vor Abflug. Ich habe jeden Tag Olympioniken und ich unterhalte mich sehr viel mit denen. Und die spannendste Frage, die im Raum steht, ist, wie geht es dir aktuell? Wie leistungsfähig fühlst du dich? Wie nah bist du an den Zeiten oder Distanzen dran, die du eigentlich zu bringen hast? Und das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es Leute, ey, ich fühle mich mega. Ich habe das Gefühl, eine Woche noch und danach bin ich on point fit. Und du hast Leute, die sagen, ich war jetzt noch auf einem Vorbereitungswettkampf und gerade geht's so, die Zeiten sind noch nicht so, die Beine sind müde und das ist echt so, ey. Aber da musst du auch in die Psyche der Athleten ein Stück weit rein. Die sind natürlich nervös. Und Nervosität versuchen sie durch Training zu kompensieren. Ne? Also du hast das Gefühl, ich will mich auf Tag X vorbereiten. Je mehr ich trainiere, desto besser müsste ich ja sein. Mhm. Und in diese Kausalität einzusteigen und die zu durchbrechen und zu erklären, ey, genau das Gegenteil kann passieren. Das heißt, nimm dich lieber raus und das wird dir wahrscheinlich mehr bringen. Aber das ist schwer, dazwischen zu steigen. Ne?
Ja, da ist oftmals der Kopf, vor allem wenn du ambitioniert bist, der Kopf, der da im Weg steht. Muss man auch natürlich sagen, wenn man jetzt quasi olympische Athleten vergleicht mit Krafttraining. Im Krafttraining ist es deutlich einfacher, Übertraining zu identifizieren als in Sportarten. Grundsätzlich unterscheide ich zwischen 2 Stufen des Übertrainings. Die erste Stufe ist gekennzeichnet durch ein Leistungsplateau. Also im Krafttraining ist das Ziel, sich von Training zu Training zu steigern. Wenn du zu viel trainierst, ob in Volumen oder Frequenz, dann bleibt die Leistungssteigerung aus, was eine Form von Übertraining ist. Das heißt nicht, ob du dich optimal regeneriert. Du kannst dich nicht steigern, somit ist es per Definition kein Training. Es ist eine Form des Übertrainings. Das wird oftmals auch assoziiert mit geringeren Trainingsdrive. Also in Stufe 2, Leistungsplateau, primärer Punkt ist, deine Begeisterung für Training ist ein bisschen geschmälert. Und dann kommt Stufe 2. Stufe 2 ist da, wo du Leistungsabfall hast. Das heißt, da, wo du so viel trainiert hast, dass deine Leistung zurückgeht. Whatever, du hast 20 Kilo für 5 Klimmzug gemacht und heute schaffst du nur 20 Kilo für 3. Das heißt, ein Rückgang der Leistung anstatt eine Steigerung der Leistung wird dann auch oftmals assoziiert. Die 2 häufigsten Dinge sind Schlafprobleme, Du bist eigentlich die ganze Zeit müde, kannst aber trotzdem nicht einpennen und durchschlafen. Und das Zweite ist, was auch oft passiert, Appetit. Und wo du eigentlich essen solltest, du bist an dem Punkt, du kriegst nichts mehr runter.
Ja, das ist völlig logisch, weil die Stresshormone, die du schon benannt hast, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, hatten wir auch schon in einem Podcast, die aktivieren diesen Fight-or-Flight-Modus. Also alles, was du zum Kämpfen und Fliehen brauchst, ist aktiviert und alles, was du nicht brauchst, wird reduziert. Deswegen reduziert sich vor allem auch die Peristaltik des Magen und des Darms. Es reduziert sich die Salzsäureproduktion, die Pepsinproduktion im Magen. Und allein aus diesem Grund ist der Appetit gezügelt. Weil du in einem Kampf oder beim Fliehen würdest du niemals an Nahrungsaufnahme denken. Das belastet dein System nur. Deswegen zügelt der Körper den Appetit. Der zweite Grund, warum du der andere Grund, warum du nicht schlafen kannst, liegt auch in einer unverhältnismäßigen Balance zwischen Aktivierer des Nervensystems und Beruhiger. Das heißt, der Sympathikus, der Erreger, der ist dauerhaft aktiviert oder ist zu sehr aktiviert und der Beruhiger ist zu sehr inaktiv. Und deswegen schaffst du es nicht, runterzukommen. Also Leute, die im Übertraining sind, wie du sagst, die schlafen sehr schlecht, haben sehr, sehr viele Probleme einzuschlafen, weil sie auch durch die Erregung des Sympathikus höhere Nervenleitgeschwindigkeit haben, mehr Gedankenprozesse und häufig diese Sekundengedanken. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, so dieses, ah fuck, ich muss noch die Rechnung schreiben, ich muss eigentlich noch meine Kette ölen, morgen habe ich Training, shit, ich muss auch noch einkaufen, fuck, ich muss die Rechnung schreiben, ich muss die Kette ölen, shit, ich habe morgen Training, ich muss noch einkaufen. Und diese Gedanken sind sinnlos und sinnloser Bullshit, weil die bringen dich nicht weiter. Also du denkst keinen Gedanken zu Ende und schließt ihn ab und hast dadurch irgendein Problem gelöst, gedanklich, sondern du springst immer von einem Gedanken zum anderen. Und das lässt dich einfach nicht einschlafen. Das macht dich kirre. Ja, das ist bei mir auch so. Deswegen kann ich auch zum Beispiel sehr gute Bücher häufig nicht vorm Einschlafen lesen, weil die zu viele Gedankenprozesse bei mir lostreten. Kennst du das?
Yep.
Ja. Deswegen, daran merkt man auch Übertraining. Genau, was du sagst. Schlechte Schlafqualität, Verdauung. Wie ist das? Du bist Experte für die Hautfaltenmessung. Was würdest du bei jemandem erwarten, der jetzt im Übertraining ist?
In den meisten Fällen ist die Bauchfalte und die Trizepsfalte, die sich als erstes bemerkbar macht.
Der Bauchfalte korreliert mit?
Primär Cortisol, Stress. Primär. Gibt noch zwei andere Faktoren, aber primär ist es Cortisol und Stress. Ist auch eine der wissenschaftlich am besten untersuchten Falten. Neben der Hüftfalte zu Hüft- und Bauchfalte gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die auch dieses Thema Hormonaushalt korreliert mit Körperfettverteilung überhaupt angestoßen haben.
Also ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich viel Stress habe, merke ich eine deutliche Zunahme des Bauchfetts. Wenn ich wenig Stress habe, eine deutliche Abnahme. Simpelstes Beispiel, ich fliege das habe ich jahrelang beobachtet, wenn ich im Februar häufig mit der Speedskating-Nationalmannschaft nach Portugal geflogen bin, ins Trainingslager. Irgendwann habe ich das ja umgeswitcht, weil ich bin am Anfang als Therapeut mitgeflogen und habe aber gemerkt, so ey, also es soll jetzt um Gottes Willen nicht arrogant klingen, aber es ist fucking unwirtschaftlich. Ich verdiene da 100 Euro am Tag und du weißt, wie es ist, die haben Training und sonst nichts zu tun. Das heißt, du arbeitest von morgens bis abends, weil jeder abends nochmal auf dir kommt, so auch so eine kleine Rückenmassage. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ey, nix ist, ich fliege, weil ich euch wirklich mag, sehr viele Freunde gewonnen habe darüber. Ich fliege privat mit, ich mache meinen privaten so Stress-Release-Urlaub, Frühsonne im Jahr, Training, gute Ernährung und mache einfach so eine Woche für mich. Und wenn jemand Probleme hat, ernsthaft Probleme, gucke ich es mir auch gerne so an. Und da habe ich gemerkt, da fliege ich dann vor allem nach der Weihnachtszeit, Winterzeit, Jahreswechsel, neuer Jahresbeginn, ne, werden alle Zahlen auf Null gesetzt, fliege ich hin und habe schon ganz gerne ein bisschen Bauchfett. Und nach der Woche, gut, ich mache eine Woche, achte ich auf Ernährung und mache Sport, aber wie viel passiert in einer Woche, Wolfgang?
Das würde ich nicht unterschätzen. Also es kann in beide Richtungen gehen. Und da geht's, also Beispiel, ich hatte jetzt einen Kunden, seine vordere Oberschenkelfalte ist von 10 mm auf 26 mm in 3 Wochen. Also okay. Plus 160%.
Seine Penisfalte ist von 9 cm auf 17. Okay, sorry. Ja, und dann?
Vorderoberschenkel. Und ich habe auch bei so Verhalten wie zum Beispiel ja auch Fälle gehabt, die habe ich wöchentlich gemessen. Da habe ich schon Szenarien gesehen, wo die Bauchfalte sich, die Hüftfalte sich mehr als die Hälfte reduziert hat innerhalb von einer Woche entsprechender Trainingsanpassung. Also es gibt einige Falten, die sehr schnell reagieren, wenn entsprechende Veränderungen vorgenommen werden. Natürlich auch immer basierend mit der entsprechenden Ausgangssituation. Und zwar in beide Richtungen. Also ich hatte zum Beispiel auch vor Jahren einen Fall, da war ein Kunde und wir hatten nach einem langen Wochenende, wir haben auch in nur einer Woche Abstand gemessen in dem Fall, nach einem langen Wochenende, also zweimal unterwegs, die ganze Nacht jeweils nicht geschlafen, Alkohol und so weiter, und dann einfach montags die hintere Oberschenkelfalte verdoppelt. Das ist natürlich krass. Nicht nur Fett, also von 20 auf 40, ich erinnere mich noch. Das ist natürlich nicht nur Fett, sondern da spielt definitiv auch der Wasserhaushalt eine Rolle. Interessanterweise ist aber so, dass natürlich nicht jede Falte sich verdoppelt hat. Das heißt auch hier wieder, wir haben eine lokale Veränderung, nicht eine global gleiche Veränderung. Das heißt, nicht jede Falte hat sich verdoppelt, der hintere Oberschenkel in dem Fall hat sich verdoppelt aufgrund von wenig Schlaf, Alkohol und ne, was dann halt sonst noch alles mitkommt.
Also ich glaube, ich werde irgendwann dieses Hautfaltenseminar bei dir besuchen. Ich glaube, dass ich es nicht aus der Intention mache, eine Body Transformation bei den Leuten durchzuführen, aber ich glaube, dass du als Therapeut auch daraus profitierst, vor allem wenn du wirklich dir dieses ganzheitlich auf die Fahne schreibst und sagst, mich interessiert aber bei Leuten mit chronischen Rückenschmerzen oder was hat die denn für Probleme und wie verändert sich das Ganze? Oder du musst manchmal auch ernährungstechnisch intervenieren. Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß mittlerweile, welche Patienten das brauchen. Es braucht, weiß Gott, nicht jeder. Ich würde sagen, dass aus therapeutischer Sicht eine Ernährungsintervention deutlich geringer ist, als man glaubt. Aber du musst die Patienten erkennen, bei denen du es machst. Und da würde mich, glaube ich, diese Hautfaltenmessung sehr interessieren. Mhm. Vielleicht mache ich das noch. Jetzt hast du gesagt, die Bauchfalte und hast erklärt, mit was die korreliert. Mit was korreliert die Trizepsfalte?
Wenn man es einfach macht, Testosteron. Wenn man es ein bisschen technisch genauer nimmt, mit DHEA, Dehydroepiandrosteron, was quasi das primäre Mutterhormon ist. DHEA ist Vorläufer bzw. Rohstoff für Testosteron, Cortisol, alle Östrogene, Aldosteron, was Natrium bzw. Wasserhaushalt rekrutiert, Progesteron und so weiter. DHEA ist jedoch ein bisschen ein Exot. Testosteron ist deutlich greifbarer. Testosteron ist neben Cortisol und Insulin eines der drei Hormone, mit denen so irgendwie jeder was anfangen kann, der sich ein bisschen für das Thema interessiert. Dementsprechend, wenn man es vereinfacht sieht, ist es Testosteron.
Was ist die Hauptaufgabe von Testosteron für die Zuhörer?
Testosteron hat ganz, ganz viele Aufgaben. Im Kontext vom Training ist natürlich das Erste, was aufkommt. Testosteron aktiviert die Proteinsynthese der Muskulatur und dementsprechend entscheidend für die Regeneration von Krafttraining oder die Regeneration von jeglicher Form von Training mit muskulärer Belastung, also sowas von Schach weniger, aber jede Form von Training, wo Muskulatur belastet wird, spielt Proteinsynthese eine Rolle. Je höher der Schaden an der Muskulatur bzw. je höher die Kräfte, die wirken, desto entscheidender ist Testosteron für die Regeneration. Darüber hinaus macht Testosteron aber jedoch deutlich, deutlich mehr, wie zum Beispiel Testosteron ist verantwortlich direkt und indirekt für Drive, Motivation und Energielevel.
Ah, okay. Ja, krass. Wenn wir über Übertraining reden, dann ist es mir ein persönliches Anliegen, dass wir das vielleicht auch nochmal aus dem Kontext Training extrahieren und das wirklich auf die Belastung der Gesamtgesellschaft projizieren. Also Übertraining ist eigentlich in meinem Verständnis, du darfst mir gerne widersprechen, wenn ich da jetzt irgendwas für nicht checke, aber Übertraining ist relativ ähnlich gleichzusetzen mit einem Burnout.
Yep.
Es ist quasi eine überdurchschnittliche Ansammlung an Stresshormonen. Es ist ein krasses Missverhältnis zwischen Belastung, in Klammern Stress, und Regeneration, in Klammern Entlastung. Ja. Und dieses Missverhältnis, wenn das über lange Zeit kippt, dann führt es zu Übertraining, das heißt krassen Einbrüchen in der Leistungsfähigkeit oder halt eben auch, also nicht nur im Sport, sondern auch im Berufsleben oder auch im Privatleben. Ne? Und ich finde im Sport, ich weiß nicht, ob ich es in einem Podcast mal gesagt habe, ich finde im Sport ist es für jeden 100% klar verständlich, dass nicht jeder die genetische Disposition hat oder die Grundausstattung hat, um 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen. Das versteht jeder. Oder auch in 11 Sekunden. Wenn wir aber über Beruf reden, dann hat es eher was im heutigen gesellschaftlichen Verständnis mit Motivation und Leistungsbereitschaft zu tun. Das heißt, wenn du keine 80 Stunden arbeiten kannst, dann bist du faul und nicht bereit, hart zu arbeiten. Im Sport ist es viel klarer. Wenn du nicht unter 11 Sekunden laufen kannst, dann bist du nicht faul und nicht leistungsbereit, sondern bringst einfach die Leistungsfähigkeit nicht mit. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass die Gesellschaft das irgendwann versteht und auch in den Kontext der beruflichen Belastung setzt. Ne?
Bin ich voll bei dir. Die Hürde ist bei sowas natürlich immer, es als Ausrede zu nehmen. So nach dem Motto, ich kann nicht arbeiten. Mehr als 4 Stunden am Tag geht nicht. Und man muss natürlich auch unterscheiden, wie beim Training gibt es auch bei der Arbeit unterschiedliche Intensitäten. Also es gibt Arbeit, die stark kognitiv fordert. Ne? Zum Beispiel sowas wie was zu schreiben, wenn du einen Artikel oder ein Buch schreibst oder entsprechend recherchierst. Das ist kognitiv oder auch intellektuell fordernde Arbeit. Und dann gibt es natürlich
auch... Oder einen IQ-Test machst zum Beispiel.
Eine Stunde lang und dann ein zu großer Schwabe bist, fürs life, Ergebnis ey. Zu bezahlen.
Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, Wolfo. da hat schön der Schwabe reinpenetriert in meinen Geldbeutel, ey.
Und dann gibt es natürlich auch einfache, zum Beispiel repetitivere Arbeit. Das heißt, nicht 8 Stunden arbeiten zu können, ist ein Thema, aber also grundsätzlich kognitiv belastende Arbeit, 8 Stunden am Tag, je nachdem, also ja, da gibt es irgendwo da draußen jemand, der das kann. 99,99999 und so weiter Prozent der Bevölkerung können das nicht. Du bist begrenzt, wie viele Stunden kognitiv wirklich belastende Arbeit du da verrichten kannst. Du kannst natürlich trotzdem entsprechend noch weiter arbeiten. Arbeiten gibt es in verschiedensten Formen, genauso wie Krafttraining. Also du kannst 6 Stunden locker Fahrrad fahren pro Tag, 6 Stunden Krafttraining am Tag, das wird schwierig. Da gibt es Fälle, bulgarische Gewichtheber der 70er und 80er haben so viel Krafttraining gemacht, nachdem sie über ein Jahrzehnt sich auf dieses Volumen hochgearbeitet haben und natürlich den Sport auch Vollzeit gemacht haben und die haben wirklich zwischendrin nichts anderes gemacht. Aber quasi auf diese Belastung hochgearbeitet, dann aber auch nie diese Belastung aufrechterhalten. Bulgarische Gewichtheber waren dafür bekannt, ein olympischer Zyklus und die Karriere ist vorbei. Jedoch mit entsprechend hoher Erfolgsquote. Mein Punkt ist, Volumen und Intensität stehen im Verhältnis. Je höher die Intensität einer Belastung, ob jetzt Arbeit oder auch Training, desto geringer das Volumen, desto bewältigen kannst. Arbeitskapazität kann gesteigert werden, ob jetzt bei der Arbeit oder im Training. Also Arbeitskapazität im Sinne dessen, wie viel Arbeit du insgesamt verrichten kannst mit einem bestimmten Maß an Ermüdung. Also je geringer deine Arbeitskapazität, desto höher deine Ermüdung bei steigendem Volumen. Das Gleiche gilt für Training und Arbeit. Man kann mehr arbeiten lernen. Dieser Deload-Effekt hat der ein oder andere vielleicht schon mal mit erfahren. Beispiel, wenn du Wochenenden arbeitest. Du arbeitest jedes Wochenende, gibst Seminar. Wenn du das mal 8, 10, 12 Wochen am Stück gemacht hast, dann läuft es wie geschmiert. Jetzt gehst du irgendwie in Urlaub oder es ist Sommerpause und du gibst 4 Wochenenden kein Seminar. Das erste Wochenende wird subjektiv eine deutlich größere Belastung sein nach dieser Pause, weil im Endeffekt dieser Trainingseffekt gedeloadet wird und du damit in so einen Detrainingszustand kommst und damit deine Leistung verringert ist. Nicht nur im Training, sondern auch im Kontext von sowas wie zum Beispiel Vortrag halten oder arbeiten oder einfach nur, wenn du Urlaub machst 2 Wochen, in der Zeit gar nicht arbeitest, dann braucht es einen Moment, bis du wieder drin bist.
Ja, 100%, das kennt jeder. Ist bei mir auch so. Ich komme aus dem Urlaub und denke mir so, oh fuck, 8 Patienten, bist nach 4 schon K.O., wohingegen ich in der Zeit, in der ich richtig hart gearbeitet habe, 12 bis 14 Patienten am Tag behandelt habe. Das habe ich so lange gemacht, dass mir mittlerweile diese 8 easy vorkommen. Ne? Wohingegen, glaube ich, der Standard-Personal-Trainer sagt, maximal 5 Kunden, mehr geht nicht am Tag. Da lacht der Physio und sagt, ey, Das geht. Aber es ist das, was man immer wieder hört. Also macht nur 5 Kunden, sonst leidet die Qualität so. Es ist eine Frage der Gewöhnung. Mach mal ein Jahr lang 10, danach kommen die 8 easy vor.
Eine Frage, die ich schon länger auf meiner Liste habe. Wenn wir jetzt gerade.
Als ob du eine Liste hast, Wolfgang. Ey, jetzt kommt hier wieder. Ah ja, jetzt hält er da irgendeinen Einkaufszettel von seiner Frau in der Hand, was er dann noch nach dem Podcast bestellt. So, Wolfgang, was für eine Liste? Was für eine Liste, Wolfgang?
Der Punkt auf dieser Liste, vielleicht kannst du es lesen. Steht.
Wolfgang, also die Handschrift ist ein Skandal. Dass du das lesen kannst, ist ein Wunder.
Warum wird man Physio? Also grundsätzlich, wir reden ja viel über Trainer und Physios.
Ja.
Und der Trainer ist ja in der Hinsicht eine besondere Berufsgruppe, da es wenige Berufsgruppen gibt, wo die Motivation, einen Beruf auszuüben, in der kompletten Berufsgruppe so gleich ist. Im Endeffekt, jeder Trainer wird Trainer, weil er eine Begeisterung für Training hat und diese Begeisterung mit anderen teilen möchte. Warum wird man Physio?
Meistens glaube ich aus einer Primärerfahrung, die man selbst macht oder die das nähere Umfeld macht. Also bei mir war es ganz klar, ich bin 12-mal operiert, ich habe im Leistungssport immer Physios gehabt und ich fand diesen Skill, jemandem ohne krasse Operationen oder Spritzen oder sowas zu helfen, diesen Skill fand ich unfassbar beeindruckend. Ich fand das unfassbar beeindruckend. Ich bin in den Kraftraum gekommen, da saß immer unser alter Physio André. André war, ich glaube, Ukrainer oder Ungar. Ich, oh Gott, beide über einen Kamm geschert. Ich möchte ihm nichts Falsches antun. Und er hat die Wasserball-Nationalmannschaft sehr lange betreut dort. Und das sind Tiere. Und er hat damals erzählt, er hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und er hat den nur durch Training wegbekommen. Und das war für mich damals so eine Lügengeschichte. Weil ich dachte so, ja, André, als ob. Ja, aber es war auch so ein bisschen so, aber vielleicht geht es ja doch. Und ich fand das sehr spannend. Ich habe mich sehr viel mit André im Kraftraum unterhalten. Ein sehr inspirierender Mensch, ja, war damals schon ein bisschen älter. Von dem habe ich übrigens auch gelernt, wenn du zum Beispiel ein Beet hast und hast Schneckenprobleme, Wolfgang, einfach mal die Asche nehmen aus dem Grill und die um dieses Beet rum machen, kommen die Schnecken nämlich nicht mehr ins Beet, weil die mit ihrem Schleim auf der Aschespur nicht weiterkommen. Sachen fürs Leben gelernt. Ja, zwischendrin ein paar, ja gut, Kniebeugen, Kreuzheben habe ich nicht so gemacht. Ich habe eher ein bisschen gepumpt. Hätte ich mal lieber gemacht, hätte ich keine Knieschmerzen. Aber André hat uns alle fit bekommen und auch immer mal wieder mit Problemen sind wir da hingegangen und der hat uns nachhaltig geholfen. Ich fand diesen Skill so beeindruckend, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch können. Wie geil ist das denn, wenn du jemandem helfen kannst, also Schmerzen wegzumachen? Ich glaube, dass du eine soziale Ader in dir hast und eine gewisse Empathie, wobei die hat wahrscheinlich nicht jeder, aber so wird man Physio. Ja.
Mach mal bei deinen nächsten Seminaren so Umfrage, wer wurde Physio, Hand hoch, wer wurde Physio basierend auf einer sehr positiven Erfahrung oder sehr positiven Erfahrungen mit Physiotherapeuten.
Oh, sehr gut. Ja.
Und für die, die die Hand nicht hoch machen, da mal einzelne aufrufen, was sonst die Gründe sind.
Ja.
Das würde mich echt interessieren, weil das ist
ja, beim Trainer ist ein guter Punkt.
Beim Trainer ist es, ich bin natürlich auch bei Trainern deutlich tiefer drin als bei Physiotherapeuten.
Ja. Aber das ist ein sehr guter Punkt. Das mache ich. Ja. Vielleicht, ja, ich tease es noch nicht an, ich erzähle es auf Mike, vielleicht gibt es sich ja dieses Jahr noch. Ein Punkt, den ich noch machen wollte zu Übertraining, ist wie wichtig die Arbeit des Trainers ist. Und es ist nicht nur bei Olympioniken der Fall, sondern auch bei Crossfit-Boxentrainern, Gruppentrainern, Krafttrainern und so weiter. Das heißt, also vor allem glaube ich jetzt, wenn wir jetzt wieder in den Kontext der Olympioniken gehen, du hast einen Athleten, den betreust du 4 Jahre und du bist ja selber genauso aufgeregt und stehst unter Leistungsdruck wie der Athlet. Der Athlet verlässt sich auf dich und die Leistung des Athleten ist ja auch sehr, sehr, sehr stark von der Planung des Trainers abhängig. Das unterschätzt man. Man glaubt ja immer, der Läufer hat jetzt seine Leistung gebracht. Ja, aber warum? Weil der Trainer perfekt gepiekt hat. Und das wird häufig unterschieden und unterschätzt, sorry. Und welchen Punkt ich noch machen wollte, ist, wenn die Zeiten oder die Weiten, whatever, nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten, kurz vor dem Peak, dann wird auch der Trainer nervös und versucht dann häufig mit noch mehr Training, habe ich selber erlebt. Ich habe selbst Athleten betreut, wo du sagst, kurz vor der Weltmeisterschaft, so, ey, es kann nicht sein, du schläfst nicht, du träumst nicht, du isst nicht, du hast schwere Beine, deine Zeiten werden schlechter. Das Letzte, was du brauchst, ist eine Motivationsansage und mehr Training. Aber das ist häufig passiert. Und ich habe teilweise selber versucht, das Gespräch mit dem Trainer zu suchen, auch mit dem Assistenten Bundestrainer. Und Bundestrainer ist natürlich in der Hierarchie, höher geht's nicht. Aber einfach nur, ich wollte ihm jetzt auch nicht in sein Training reinreden, nur diesen Aspekt des Übertrainings mal so ein bisschen auf den Tisch zu bringen und zu sagen, meiner Erfahrung nach gibt es das, den Fall XY, Übertraining, und ich weiß nicht, möchte mich nicht einmischen, aber vielleicht in Betracht ziehen. Wie eine Inception. Ne? Wenn er selber auf die Idee kommt, ist die Idee wertvoller, als wenn du ihm diese Idee auf dem Tablett servierst. Und das ist unheimlich wichtig. Jetzt was wollte ich fragen, bringst du den Trainern bei, speziell irgendwie in Mesozyklen, Mikrozyklen irgendwie auch zu peaken? Gibt es sowas?
Das Peaking an sich ist eigentlich nur relevant im Leistungssport auf höchstem Niveau. Also je geringer dein Leistungsniveau in Relation zum absoluten Maximum, desto häufiger kannst du es abrufen. Einfaches Beispiel, das Sven Knippals, 100-Meter-Sprinter und jetzt leitender Chiropraktor beim DLV.
Oder, wollen wir den, sorry, wenn ich unterbreche, wollen wir den auch besuchen mit dem YouTube-Format?
Sehr gute Idee.
Ne?
Kann ich auch einwerfen, ich habe uns den nächsten Roundtable heute gesichert.
Ah, wen hast du?
Roman Palesic.
Nein!
Physio aus Wien.
Ich habe gesehen, dass du das Buch hast.
Ich habe mir das Buch geschickt.
Da freue ich mich sehr.
Ich habe mir das Buch gestern geschickt, habe es nur durchgeblättert. Roman ist dafür bekannt, dass er Vorträge nur im Hawaii-Hemd macht. Natürlich ist er auf dem Cover des Buches in Hawaii, im Hawaii-Hemd. Und alle Bilder in dem Buch sind im Hawaii-Hemd mit einem Gorilla.
Yeah. Ja. Unfassbar geiler Typ. Ja. Habe ich bei dir im Podcast gehört. Und sehr, sehr, sehr viel Schnittmenge auch mit meinen Ansätzen, ne?
Und die Dichte in dem Buch, also ich habe es nur durchgeblättert, ich werde jetzt, wenn ich im Urlaub bin, werde ich es komplett lesen, die Dichte an Übungen, vor allem er ist ein großer Freund davon, Übungen zu verwenden, um Probleme zu lösen, beziehungsweise dauerhafter zu lösen. Quasi so ein zum gewissen Maß so ein bisschen Do-it-yourself-Ansatz. Das Buch ist voll davon. Dementsprechend jeder, geil, der sich dafür das Thema interessiert, ganz, ganz klare Empfehlung. Ich habe Roman vor 2 Jahren in Thailand kennengelernt, dann haben wir beide bei so einem Camp, Bewegungscamp heißt das Ding, Vorträge gehalten. Roman, bester Mann, war auch letztes Jahr im Podcast hier.
Richtig.
Und
richtig,
jetzt kam das, ich habe ihm gesagt, so, hey, wenn dein Buch irgendwann mal rauskommt, melde dich, machen wir auf jeden Fall einen Podcast. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, hey, was hältst du davon? Wir machen so ein Physio-Roundtable. Und dann hat er mir ein Foto geschickt, der hat so eine Hütte in den Bergen. Und dann hat er mir ein Foto von ihm vor der Hütte geschickt und hat gemeint, bei dir oder bei mir?
Weiß er, dass ich dabei bin?
Ja.
Okay. Ich hatte mit ihm geschrieben, ich wollte ihn eigentlich besuchen, hat sich ja nicht ergeben. Aber das freut mich wirklich sehr, weil wer die Folge nicht gehört hat mit Wolfgang und Roman, unbedingt nochmal reinhören, vor allem für die Physios. Ganz, ganz toll. Und das ist ja ein sehr erfahrener Therapeut, der auch sehr praktisch arbeitet und Try and Error arbeitet und so. Ich bin sehr großer Fan seiner Arbeit, obwohl ich keinen tiefen Einblick habe. Eigentlich besteht mein privates Wissen aus dem Podcast, den er mit dir gemacht hat. Da hat er sehr viel preisgegeben. Er ist ein großer Freund von Gymnastik und auch seine Praxis, wer es auf Instagram sieht, da siehst du, das ist mit sehr viel Liebe und mit sehr, sehr viel Erfahrung, was Bewegung und Therapie angeht, konzeptioniert. Unglaublich geil, Wolfgang, ich freue mich mega auf den Podcast mit ihm.
Ja. Zurück zu Peaking und Periodisierung.
Ja, bitte.
Ich gehe im Modul 6, wo es mehr leistungsorientiertes Training ist, kurz darauf ein, und ich gehe auch in den Periodisierungsmodulen, ob jetzt online Modul C, so wie Modul 3, ebenfalls darauf ein. Ist aber in allererster Linie relevant im Leistungssport bei hohem Niveau. Je niedriger das Leistungsniveau, desto einfacher ist es regelmäßig abzurufen. Den Punkt, den ich machen wollte, was Sven häufiger erwähnt hat, ist, dass wenn du mit älteren Sprintern redest, die erzählen dir, früher, so Saison, da sind wir jedes Wochenende Bestleistung gelaufen. Ja, aber die Bestleistung war halt irgendwie 10,5 oder 10,6. Die sind nicht jedes Wochenende 10,1 gelaufen. Ja. Das heißt, sowas wie zum Beispiel, ne, 140 Kilo Bankdrücken, das kannst du jede Woche machen. Aber 300 Kilo Bankdrücken, da brauchst du einen Block von whatever, 8, 12, 16 Wochen. Du musst darauf hintrainieren, dass du einmal diese Leistung abrufen kannst. Denn die Leistung ist so hoch in Relation zu deinem absoluten Max, dass die Belastung so hoch ist von der Vorbereitung und diesem einmaligen, dieser einmaligen Performance, dass du das nicht jede Woche abrufen kannst. Und natürlich ist das im Kontext von Leistungssport wichtig. Sind wir aber realistisch, der primäre Kunde von einem Personal Trainer, mein primärer Kunde, bewegt sich nicht so weit in der Nähe des absoluten Leistungsmaximums, als dass dieses Peaken so eine große Rolle spielt. Wenn jetzt natürlich jemand mit sowas wie Leichtathletik arbeitet oder anderen Sportarten bzw. Leistungssportlern aus Sportarten, die in der Nähe des absoluten Maximums Leistung abrufen müssen, und zwar in allererster Linie bei einem Event, weniger bei einer Saison. Denn bei sowas wie einer Saison ist natürlich das Peaken nicht sonderlich relevant, da du ja kontinuierlich Leistung abrufen musst, während du in so Eventsportarten, allem, was bei Olympia passiert zum Beispiel, oder fast allem, was bei Olympia passiert, nicht über den Lauf einer Saison Leistung abrufen musst, sondern in allererster Linie an Tag X. Und dann ist es entscheidend, entsprechend zu peaken, sodass du Leistung maximierst und Ermüdung minimierst.
Geil, also auf jeden Fall sehr spannendes Thema, richtig zu peaken, und wie gesagt, man sieht ja auch immer die Athleten dann ihren Trainer herzhaft umarmen, das nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern weil die es geschafft haben, die Leistung auf den Punkt zu bringen. Geil, super, Übertraining, mega gut abgehandelt, würde ich sagen. Vielleicht, ich würde jetzt nochmal folgendes Thema auf die Liste nehmen, und zwar den Deload. Vielleicht können wir damit nächste Woche nochmal ganz kurz einsteigen, welche Bewandtnis der hat, wie er in Relation zum Übertraining steht, und ja, der Deload ist ja auch quasi der Urlaub des Arbeitenden.
Exakt.
Vielleicht der Teaser dazu schon mal. Wolfgang, komm, zwei Fragen. Oder hast du nichts vorbereitet? Du hast was vorbereitet, Wolfgang.
Natürlich.
Hol da deinen Zettel. Wo ist der Zettel, Wolfo? Wo ist er, der Zettel?
Der Zettel ist hier, siehst du?
Ja. Wolfgang, ich habe noch eine Frage. Kann deine Frau deine Handschrift lesen?
Ja.
Wolfgang, zweite Frage. Hättest du zugegeben, dass sie es nicht lesen kann, wenn es so wäre?
Ja.
Okay. 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 Dann, liebe Frau von Wolfo, du hast meine Nummer. Schreib, wenn das jetzt nicht stimmt. Wolfgang, deine zwei Fragen.
Ich hab nur eine. Und zwar die extrem schwere Frage. Nachdem ich dir zwei gestellt habe, auf die es keine Antwort gibt, stelle ich dir heute eine, auf die es eine Antwort gibt.
Okay, warte, ich muss mir ganz kurz.
Wir machen es aber so.
Müssten wir auch einen Jingle haben.
Du hast drei
AC2.
Du hast drei Wochen Zeit, diese zu beantworten.
Oh. So. Ja, okay. Oh, ich bin jetzt schon genervt. Ich bin maximal genervt, Wolfgang. Es ist wie Hausaufgaben. Ich habe nie Hausaufgaben in der Schule gemacht. Hast du Hausaufgaben gemacht?
Hausaufgaben habe ich im Idealfall schon in der Schule während der Stunde gemacht.
Hausaufgaben habe ich schon im Idealfall. Entschuldigen Sie, Herr Schneider, ich bin jetzt schon fertig mit den Hausaufgaben. War das alles? Muss man die Zusatzaufgabe machen oder reicht es, wenn ich die...
Wolfgang, ey, Typen wie du, ey. Kein Wunder, dass du ein guter Läufer warst, ey, weil du vor den coolen Typen wegrennen musstest.
Funktionelle Faulheit, nenne ich das.
Okay, wir haben die gar nicht gemacht. Wir haben die den Strebern abgezogen und haben dann auf der Toilette die Bio-Hausaufgaben Nee, haben wir auch nicht. Wir haben es einfach nicht gemacht und gehofft, dass wir nicht erwischt werden. So, Wolfgang, deine schwere Frage.
Thomas, erkläre mir das Sein des Nichts.
Was, das Sein des Nichts?
Ja.
Oh, das ist wieder so philosophisch. Das können wir es konkretisieren? Kriege ich dann noch vielleicht noch ein drittes Wort?
Das Sein, das Nichts, sollst du mir erklären.
Das Sein?
Das wie gesagt, du hast drei Wochen Zeit. Ich bin gespannt auf die Antwort.
Liebe Zuhörer, ich bin über jede Hilfe dankbar.
Mal schauen, wie viele Philosophiestudenten oder ehemalige Philosophiestudenten, Shoutout an Philipp, in der heutigen Podcast-Folge zuhören.
Das Sein, das Nichts, ja. Ich werde darüber nachdenken, liebe Zuhörer, wenn ihr Themenvorschläge oder Hilfe für mich habt für diese extrem schwere Frage, gerne per DM. Nächstes Mal die fünf Fragen, nächstes Mal Deload. Wir haben immer noch die Heranführung an die Grundübung. Physio-Schule Oldenburg, ihr wisst Bescheid. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Sieger der T3AC2 Home Gym Challenge dieses Jahr. Sehr cool. Und ja, Wolfgang, du bist jetzt raus, oder nicht?
Ich bin 2 Wochen im Urlaub.
Ah, lecker, Wolfo.
Aber ja, jemand, der von Montag bis Sonntag arbeitet, braucht Urlaub. Nicht wie bei jemand, der von Dienstag bis Donnerstag arbeitet.
Da hast du recht. Aber ist Dubai nicht jetzt auch Hochsommer?
Toskana.
Ja. Fliegst du oder fährst du?
Ich fahre.
Ja, mit Kind ist wahrscheinlich, oder bleibt ja. Er daheim?
Nein, nein. Kommt mit auf 2-mal Südtirol eine Nacht und dann same auf dem Rückweg.
Geil. Wolfgang, dann wünsche ich dir einen erholsamen Urlaub. Erhol dich gut. Vielleicht hast du den einen oder anderen Zettel rumfliegen und machst dir nochmal ein paar lustige Gedanken zu unserem Podcast. Da würde ich mich freuen. Ich freue mich sehr auf die Roundtables mit Dr. Feucht und Roman. Und ja, dir einen wunderschönen Urlaub. Liebe Zuhörer, wenn ihr im Urlaub seid, euch auch noch einen schönen Urlaub. Und wir hören uns nächste Woche wieder in aller Frische. Adios, Wolfo.
Gute Zeit.